Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Also ich muss schon sagen, ich finde es einfach cringe, dass wir halt jedes Mal Smalltalk auf unserem Skript beim Einstieg stehen haben. Und manchmal klappt es ganz gut. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich nur so eine Kichermaus. Ich weiß gar nicht, worüber ich noch reden soll.
Nee, nicht nur deswegen, sondern Becky ist schon seit, boah, du bist schon seit 17 Uhr bist du hier. Wir haben jetzt 10 vor 10 abends.
Ja. Und wir sind ja schon 30-jährige Omis, die jetzt auch mal wirklich schlafen gehen müssen.
Und deswegen sind wir jetzt wie so kleine Kinder völlig überdreht eigentlich.
Ja, wir wollten auch noch ernste Snippets aufnehmen. Und leider kriegen wir oder vor allem auch ich das nicht ohne Gekicher hin. Also versuchen wir es vielleicht nach der Folge nochmal.
Ich hoffe, vierter Versuch und dann haben wir aufgegeben. Ich muss auch sagen, wir haben vorhin noch gegessen, Döner gedrückt und jetzt könnte ich direkt hier, wir sitzen ja wieder im Bett, wie immer. Mhm. Jetzt könnte ich direkt einfach hier umkippen und eigentlich einschlafen. Aber
jetzt, ja, die Arbeit ist real. Ich wollte sagen, der Hustle ist real, aber ich wollte jetzt nicht so viele englische Begriffe mit reinbringen. Aber egal, die Arbeit ist real.
Und trotzdem haben wir heute, glaube ich, eine, wie immer, super spannende und auch mal ganz andere Folge irgendwie mitgebracht, so gefühlt. Also bei der hatte ich so ein bisschen bei der Recherchearbeit erstmal ein bisschen Struggle zu finden, okay, um was kann es denn da alles gehen?
Ist das nicht immer so? Nee, ich weiß, was du meinst, aber es hat sich vor allem erstmal so richtig ironisch angehört. So, heute haben wir eine spannende Folge dabei. Nee, aber ich muss auch sagen, ich habe mich richtig auf das Folgenthema heute gefreut und weiß auch noch gar nicht, ja, wo wir da am Ende bei rumkommen.
Ja, das werden wir mal sehen. Aber du hast ja auch zu mir eigentlich gesagt, du freust dich riesig wieder da drauf, weil das Thema irgendwie auch für dich so ein bisschen deeper geht, glaube ich, würde ich mal so einschätzen. Warum freust du dich denn so richtig hier heute aufzunehmen?
Ja, ich habe natürlich auch mal kurz in mein Inneres geguckt und ich muss sagen, die Idee zu der Folge kam uns ja irgendwie auch spontan und dann ist da mal so ein Satz gedroppt, wo ich gesagt habe, boah, ist das denn immer so? Und deswegen habe ich ein ziemlich großes Interesse daran, weil das heutige Thema ist für mich persönlich vielleicht auch eine Aufarbeitung von bestimmten Themen. Und ich bin auch sehr neugierig auf unser Fazit, auch wenn ich natürlich schon mal in der Vorbereitung ein bisschen gespickt habe. Aber trotzdem weiß ich selber gerade noch gar nicht, ob ich mein Fazit halt wirklich so als Fazit auch fürs Ende nehmen möchte.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil meistens, während wir aufnehmen und wir haben natürlich immer ein Skript und irgendwie so einen Leitfaden, aber manchmal fallen uns dann Sachen währenddessen ein und dann kann man auch mal seine Meinung irgendwie doch ändern. Also das ist mir ja bei der Folge mit Beckys Schwester passiert, falls ihr die noch nicht gehört habt, mit der Anna, die heißt Millennials, Gen Z und die Liebe. Und da habe ich wirklich so ein bisschen meine Meinung geändert und das erst während dem Gespräch. Also wenn wir mal schauen, wie das heute geht oder ob es auch so wird. Und heute stellen wir uns nämlich die Frage, ob tatsächlich immer Mütter dran schuld sind. Also an mentalen Problemen oder generell an den Problemen des Lebens. Und ist sie wirklich der Fokus aller Schuldzuweisungen?
Du weißt ja, dass ich dann ziemlich schnell irgendwie auch sehr viel mit True Crime vergleiche. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen unser erster Ankerpunkt oder unsere erste Idee, wieso wir vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema überspitzt erstmal auch angehen wollten. Weil wir hören ja sehr gerne True Crime, wir lesen auch gelogen.
Ey. Wir lesen auch True Crime Bücher.
Das stimmt eigentlich gar nicht.
Nee, ich muss nicht.
Ich habe mir zwar eins gekauft, aber ich habe es nie gelesen.
Nee, nur Serien und Podcast.
Ja, aber auch da ist ja ganz oft eben der Serienmörder und das Muttertrauma. Ist das ein Zufall oder sind es doch irgendwelche Muster? Und zum Beispiel viele prominente Kriminalfälle, wie zum Beispiel Ted Bundy, Ed Gein oder auch Charles Manson, die hatten einfach eine schwierige und traumatische Mutterbeziehung. Und deswegen ergründet man da auch ganz oft oder versucht zu ergründen, ja, ist denn da jetzt die Mutter dran schuld, dass sie Serienkiller geworden sind? Und auch in anderen Fällen, wenn zum Beispiel auch Männer gewalttätig werden, hatten sie einfach kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, also auch so eine Hassliebe. Und das war dann tatsächlich auch mein erster Gedanke, den ich bei der Frage, sind denn immer Mütter dran schuld, hatte. Auch wenn wir natürlich nicht den Serienkillern irgendwie auf der Spur sind, sondern der mentalen Gesundheit und mentalen Problemen. Aber ich finde, das hat ja dann so eine kurze Verbindung bei mir aufgebracht.
Ja, und zwar auch, weil die ja oft in den ganzen Podcasts oder Serien ja auch, es geht ja meistens nicht darum, wie die umgekommen sind. Also das ist ja meistens nicht das unbedingt, was einen so interessiert. Also so dieses wirkliche Vorgehen und so, sondern wirklich warum. Ne? Ja. Und da geht es ja immer um das Psychologische oder Mentale. Wie war die Beziehung? Und mir fällt auch auf, vielleicht werde ich jetzt in Zukunft öfter darauf achten, dass nicht gesagt wird, ja, der hatte irgendwie schwierige Eltern.
Ja, das stimmt.
Es oder ein Vater. Oh, ja. Okay, Vater vielleicht manchmal. Aber es ist immer entweder oder.
Ja. Ja, ja, stimmt. Da hast du recht. Das ist mir auch noch nie in Gesprächen oder so aufgefallen, wenn dann vielleicht ja er oder sie hatte eine schwere Kindheit.
Ja.
Und wenn man das dann wieder beleuchtet, dann war es doch wieder die Mutter.
Genau. Und auch die Mutter oder Mütter sind oft die Schuldigen in der Psychologie zumindest, also in der Psychoanalyse, zum Beispiel von Freud, über den haben wir ja schon mal gesprochen in einer Folge, und wurde eben die Rolle der Mutter oft übertönt, von der Übermutter bis hin zur abwesenden Mutter, also es war sehr, sehr stark mutterzentriert. Und auch in der Popkultur und Medien wird eben, wie wir auch eben schon gesagt haben, dieses Narrativ, die Mutter ist an allem schuld. Auch als Beispiel hier in der Serie Psycho, Norman Bates eben immer die Mutter analysiert, ganz, ganz stark in den Fokus gesetzt, warum der so ein Psycho geworden ist, wegen der Mutter. Und irgendwie birgt es dann vielleicht auch so ein Narrativ in unseren Köpfen, dass es irgendwie immer die Mutter ist.
Ja. Ja, also wie du sagst, ne, ich hatte direkt auch die Verlinkung und ich muss auch sagen, ich habe die Serie Psycho von, also mit Norman Bates, also als Hauptcharakter gesehen und das war das absolute Muttersöhnchen mit Mutterproblemen und ich muss auch sagen, sehr geile Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an, ich fand es super spannend, aber ja, also tatsächlich war da halt wieder auch die Mutter das Problem.
Und die Frage ist aber auch, woher kommt überhaupt dieses Bild der schlechten Mutter oder die Mutter eben als Sündenbock und warum hält es sich überhaupt so hartnäckig? Hm. Und gesellschaftlich wird oft die Mutter für das Scheitern der Kinder verantwortlich gemacht, während andere Faktoren, also auch zum Beispiel die Vaterrolle, die auch sehr wichtig ist, oder auch das soziale Umfeld komplett untergehen. Und die Vorstellung, dass Mütter allein für die mentale Gesundheit ihrer Kinder verantwortlich sind, hat tiefe Wurzeln in unserer Kultur. Schon Sigmund Freud, wie eben erwähnt, hat mit seinen Theorien über die Kindheit und Eltern-Kind-Beziehungen die Basis für viele Schuldzuweisungen gelegt.
Aber apropos Kultur, da musste ich tatsächlich auch wieder an unseren kulturellen Hintergrund denken. Also das haben wir jetzt schon ganz oft auch berichtet, so ein bisschen in den Ostblockländern. Da ist die Mama auch sehr heilig und nichts kommt über die Mutter und die Mutter steht an erster Stelle und irgendwie, finde ich, wird man dadurch auch geprägt. Also ich merke das, dass meine rumänischen Verwandten manchmal gar nicht meine Reaktion nachvollziehen können, weil sie sagen, nichts geht über die Mama. Sie hat dir das Leben geschenkt.
Ah, weil sie gar nicht erst über sie urteilen würden.
Genau, weil die Mama-Rolle das wichtigste Gut ist sozusagen.
Ja, das stimmt schon. Also bei mir war so meine Antwort, dann wäre diese Folge aber auch schon vorbei gewesen. Sind immer Mütter dran schuld? Ja. Ja. Einfach nur aber aus dem Grund, ohne jetzt hier meine Mutter zu bashen, weil mein Bruder und ich ohne Vater, also wir sind ohne Vater aufgewachsen. Mhm. Und da war das so, ja, okay.
Okay, wer sonst so?
Deswegen fand ich aber auch umso interessanter für mich, um mal zu versuchen, andere Blickwinkel zu sehen, weil wir hatten auch zum Beispiel als Kinder nicht nur unsere Mutter als Bezugsperson, sondern auch Großeltern und andere Verwandte. Mhm. Und da ist aber eben die Frage, egal ob man jetzt mit einem Elternteil oder mit zwei, ist es fair, also die Schuld der Mutter zu geben? Weil Elternschaft ist ja eigentlich ein Teamjob. Oder sollte es, finde ich zumindest, sein.
Ja, wie du sagst, eigentlich.
Ja.
Ich glaube, da können wir auch noch mal eine Folge dazu machen, weil ich finde, ganz oft in der heutigen Zeit, nicht immer, mittlerweile, finde ich, verändert sich das, aber da wird sich ganz oft gefreut, wenn der Vater auch mal eine Windel wechseln kann. Oh, wenn der Vater auch mal allein mit dem Baby zu Hause ist, wo ich mir so denke, wieso sollte man sich da freuen? Hallo, ihr seid doch ein Team. Also wenn du das machst, sollte er das doch auch können.
Ja, hast echt voll recht. Das merke ich auch immer wieder, dass es so richtig gefeiert wird. Irgendwie, wo man so denkt, ja.
Ja, bei der Mutter selbstverständlich, beim Vater nicht. Und dann denke ich mir so, nein, ihr habt beide die Entscheidung getroffen. Oder auch nicht, aber ihr habt beide ein Kind.
Ja.
Und dann seid ihr auch beide dafür verantwortlich. Und es ist nicht nur für die Mutter die Selbstverständlichkeit, sich darum zu kümmern.
Ja, definitiv nochmal ein Thema. Aber es gibt ja auch ganz viele Faktoren, wie ich eben auch schon gesagt habe. Also nicht nur, auch nicht nur die Eltern, sondern auch genetische Dispositionen, das gesamte Umfeld, die Schule, auch Freundschaften, was ich persönlich sau wichtig finde, glaube ich. Mhm. Vor allem so im Teenage-Alter, wie krass man da beeinflusst werden kann. Und wie gesagt, auch der Väter oder anderer Bezugspersonen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, ja, warum stehen denn oft Mütter im Fokus? Und genau das würden wir gerne im nächsten Schritt anhand von verschiedenen Blickwinkeln einfach mal beleuchten. Und ich bin auch mal gespannt, was ihr so am Ende der Folge denkt. Vielleicht habt ihr jetzt auch schon früh angefangen, das zu urteilen. Mhm. Aber mal sehen, wie es am Ende aussieht.
Ja, ob wir vielleicht dann doch nochmal eure Antwort auch ändern können. Oder ob wir unsere eigene Antwort auch nochmal ändern können.
Oder ob es überhaupt eine Antwort gibt.
Stimmt. Ja, so, das ist ja immer so das Easyste, ne? Wenn du auch irgendwie so Bewertungen machen musst und du dann Mittel angeben kannst. Muss ja nicht schlecht, nicht gut, auch einfach Mittel. Das sagt so einfach gar nichts aus. Aber gut, ich bin mal gespannt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind schon wie so eine, wie heißt es, stehengebliebene Schallplatte, weil ich jetzt tatsächlich auch wieder Begriffe nenne, die uns schon immer wieder in Folgen auch entgegenkommen. Und zwar auch wieder gesellschaftlicher Druck und Erwartungen. Also wir hatten es ja schon mal ein bisschen angeteasert. Die Mutter, selbstverständlich, dass sie sich um das Kind kümmert, dass sie da ihr ganzes Herzblut reingibt, ihre ganze Energie. Und tatsächlich gibt es da auch, ja, sagen wir mal, einfach die kontroverse Frage, die Mutter ist schuld, weil sie keine Superheldin ist, oder? Also, ja, sie kann ja eigentlich auch gar nicht perfekt sein, weil, wie wir schon in unserer letzten Folge gelernt haben, nobody's perfect. Aber irgendwie musst du es als Mutter trotzdem sein.
Ja, und ich glaube, du kriegst auch einen ganz, ganz schnellen Shitstorm, wenn du es nicht bist, weil jeder hat irgendwas bei dir zu bemängeln. Mhm. Ob du zu früh arbeiten gehst oder ob du sonst irgendwas machst. Aber dazu komme ich tatsächlich gleich zu dem Phänomen. Da gibt es nämlich tatsächlich eins, was du mir auch gesagt hast, fandst du sehr interessant. Hast du davor dir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht?
Ja, weil ich auch in der Recherche eher so aus der Warte des Kindes sehe. Also weiß ich so aus meiner Warte.
Ja.
Deswegen finde ich es trotzdem, ja, gut, dass ich hier auch so ein bisschen schon mal diesen gesellschaftlichen Druck und auch Erwartungen ja für mich recherchiert habe, damit ich auch mal sehe, mit was eben auch eine Mutter konfrontiert sein kann oder wird. Und zwar gibt es eben eine alte Erwartungshaltung, die Mütter eben die primäre Verantwortung für die Erziehung der Kinder zuschreibt. Also ich meine, wir sind ja jetzt auch schon in modernen gesellschaftlichen unterwegs. Wir pauschalisieren hier nichts. Ja, es gibt auch andere Modelle. Aber es wird einfach oft von Frauen erwartet, dass sie auch die emotionale Managerin der Familie sind. Da fällt mir auch ein, es gibt, heißt ja, wenn ich Leuten auf Instagram folge, sind es immer die ganzen Reality-Stars. Und da ist auch eine Family, also beide haben sich auch in einer Reality-Show kennengelernt. Und sie hat jetzt so eine Brand, das ist keine Eigenwerbung, aber sie nennt sich und ihre Brand Momager. Also es ist eine Mom und ein Manager. Also sie managt als Mom.
Ah, okay.
Anstatt Manager, Momager.
Ah.
Und da musste ich halt schon schmunzeln, weil ich finde, das passt ja schon, weil im Prinzip musst du als Frau halt alles Mögliche managen. Vielleicht hast du ja sogar noch einen Job, dann machst du vielleicht den Haushalt, dann auch noch die Kinder. Und es ist halt wieder super viel Druck, also wenn auch noch Erwartungen von außen kommen und du permanent das Gefühl hast, dass du vielleicht auch was falsch machst und ja, dann vor allem in Zeiten mit Social Media vielleicht auch schnell in die Kritik kommst, ne? Ich finde, dann ist es schon ziemlich, ziemlich schwierig und auch ein hoher Druck, der permanent auf einen lastet.
Und damit hast du eigentlich schon was zusammengefasst, wozu ich gleich kommen will. Und zwar zu dem Wort Mom-Guilt. Hast du denn davon schon mal was gehört?
Mm-mm. Wirklich nicht.
Ja, ich nehme mich davor aber auch nicht. Und wie du sagst, man denkt immer so aus der Kindersicht. Ich glaube auch, weil einfach, ich glaube, wenn du die Frage jetzt meiner besten Freundin stellen würdest, die schon ein Kind hat, würde sie vielleicht direkt daran denken, an das Thema sind immer Mütter dran schuld, dass vielleicht viel Last auf denen liegt, aber wir eben nicht. Und deswegen fand ich das ganz spannend, das auch aus dieser Sichtweise eben zu beleuchten, und zwar zum Thema Mom-Guilt, nämlich was ist das überhaupt? Also das bezeichnet die häufigen Schuldgefühle von Müttern, die das Gefühl haben, den Ansprüchen an eine perfekte Mutter nicht gerecht zu werden. Mom-Guilt beschreibt das innere Spannungsfeld, in dem sich viele Mütter befinden, wenn sie versuchen, die Anforderungen von Familie, Beruf und persönlichen Ansprüchen zu vereinen. Wie du eben schon gesagt hast, also alles zu managen.
Eierlegende Wollmilchsau, eigentlich mal wieder.
Und diese Schuldgefühle entstehen durch Selbstzweifel, gesellschaftlichen Druck und moderne Lebensumstände. Und wie du auch eben schon gesagt hast, sie werden natürlich oft durch Social Media einfach verstärkt. Also eigentlich hast du das schon zusammengefasst.
Ich habe es gar nicht durchgelesen.
Ja, so witzig. Weil ich war so, okay, erzähl mal weiter.
Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch einfach andere Inhalte mit reinnehmen. Ja.
Aber das ist auf jeden Fall witzig. Und die Hauptaspekte sind eben diese gesellschaftlichen Erwartungen, dass man alles leisten muss. Auch zum Teil eine moderne Isolation, also weil einfach zum Teil Mütter irgendwie alleine in Städten leben, zwar mit Mann, aber zum Teil auch die einzigen sind, die vielleicht das Kind erziehen oder die am häufigsten mit dem Kind zusammen sind. Zum Teil, was ich auch interessant fand hier, sind Kinder auch der Auslöser von Mom-Guilt, aber natürlich nicht, dass sie das irgendwie möchten, aber indem sie bestimmte Fragen stellen, man kennt es ja oft, Kinder fragen einfach so offen heraus und denken dann, oh, vielleicht wenn die fragt, Mama, warum machst du das so oder warum bist du das so oder warum bin ich nicht das, und da geht man ja ganz schnell so als Mutter, obwohl das Kind einfach nur frei Schnauze was sagt, denkt man dann, oh Gott, ich fühle mich ertappt oder jetzt kriege ich noch mehr Schuldgefühle, weil das sogar mein eigenes Kind zu mir sagt.
Ja, die sind halt auch nochmal direkt ehrlicher, ne?
Ja, und dadurch kann ja dieser Mom-Guilt nochmal verstärkt werden. Und natürlich auch ganz alltägliche Beispiele, wenn man früher irgendwie den Arbeitsplatz verlassen muss, um sein Kind abzuholen. Wenn man andere Mütter einfach idealisiert und denkt, ich komme da niemals ran. Obwohl das Social Media natürlich nicht die reale Welt darstellt und auch immer nur ganz, ganz wenige Ausschnitte sind von diesen Müttern, die sich ja zeigen. Die filmen sich ja nicht 24/7.
Ja, ist ein Bruchteil, ja.
Anzeichen sind auch das ständige Hinterfragen der eigenen Fähigkeiten, dauerhafte Versagensängste und ein ganz starker Rechtfertigungsdruck, was, glaube ich, alle Mütter oder auch Eltern spüren. Und das kann natürlich einen riesen Einfluss auf die mentale Gesundheit haben. Und auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2018 zeigt, dass viele Frauen nach der Geburt schon das Gefühl haben, niemandem gerecht zu werden, was ihre mentale Gesundheit belastet. Also da fängt es ja auch schon an. Und das ist schon krass, finde ich, aus dem Aspekt. Eben sind immer Mütter dran schuld, dass ihnen dahingehend sowieso irgendwie kaum eine Alternative bleibt, weil da so viele Faktoren sind, die diese Schuldgefühle und diese Last einfach verstärken. Aber falls ihr jetzt Mamis seid und uns zuhört, wir haben später auch noch so ein paar Tipps und Tricks wie immer, wie man dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenwirken kann, dass es einen mental nicht ganz so belastet.
Ja, aber ich muss auch sagen, das war jetzt auch schon mal ein guter Bogen wieder zu mentale Gesundheit. Ihr merkt, wir wechseln auch so ein bisschen auch in den Themen. Also mal haben wir die Mutterperspektive und mal haben wir aber auch eben den oder die Geschädigte, der vielleicht aus so einer Mutterbeziehung hervorkommt oder halt auch nicht Geschädigte.
Ja, aber wir brauchen ja beide Seiten.
Genau, wir brauchen beide Seiten. Aber durch eben diese Erwartung, die perfekte Mutter, ist das einfach schon mal ein gesellschaftliches Ideal und fehlende Unterstützung, also sei es jetzt vom Partner oder auch der Gemeinschaft oder wem auch immer, der macht es halt schlimmer. Und dementsprechend, also wenn wir uns wieder die Frage stellen, sind immer Mütter dran schuld? Also es gibt einfach generationenübergreifende Traumata. Also wir hatten ja auch schon mal kurz auch über unsere Großeltern gesprochen und unsere Eltern. Und die sind ja auch nur ein Produkt ihrer Eltern wiederum, beziehungsweise auch anderen Faktoren. Aber Mütter geben unbewusst auch Traumata an uns weiter. Also wenn sie vor allem auch nie die Möglichkeit hatten, diese aufzuarbeiten. Und ich, ohne jetzt irgendwie auch wieder zu viel von mir zu erzählen, ich erkenne Parallelen zu meiner Mama mit meinen Themen.
Also immer, bei mir war das auch so. Und ich glaube, auch als meine Mutter berichtet hat in unserer Folge auch einmal, dass sie auch schon eine Therapie in jungen Jahren gemacht hat, als ich und mein Bruder vielleicht nur, weiß ich nicht, wie alt wir waren, 2 oder 3. Aber ich glaube, diese Traumata weitergeben ist ein Riesenthema. Und dass es einfach irgendwann jemanden geben muss, so wie dich oder mich, die dann einfach so diesen Kreislauf durchbrechen und das alles aufarbeiten, um es dann nicht weiter, mehr weiterzugeben.
Ja. Shit, das ist voll die große Verantwortung.
Aber ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Also zumindest bei mir glaube ich das, dass ich da nicht mehr so viel diesen Druck da weitergebe. Und ich glaube auch, dass meine Mama schon viel auch abgefangen hat. Auch von meinen Großeltern etc. oder von ihren Eltern. Aber es wird halt schon sehr stark natürlich auf die Mama gegeben. Und manche psychische Erkrankungen sind ja auch vererbbar.
Ja, also nicht nur, wie sage ich es, genetisch, ne? Also ich glaube schon, klar, dass da auch irgendwie eine genetische Veranlagung dann vererbt wird, die dann
das auslösen kann, ja.
Das auslösen kann, genau, ja. Aber dass es dann irgendwelche Auslöser gibt, die das dann tatsächlich auslösen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, Depressionen gehören, glaube ich, dazu, dass die vererbbar sind.
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass du das automatisch bekommst, aber wie du sagst, wenn du in gewissen Lebensumständen bist, wenn das dein Elternteil auch hatte oder deine Mutter, kann das einfach, birgt es bei dir ein höheres Risiko, das auch zu bekommen.
Ja. Mhm. Und ich muss auch ehrlich gestehen, also ich habe ja jetzt vorhin schon kurz gesagt, dass ich einige Parallelen bei meiner Mama sehe und tatsächlich auch weiß, ich möchte das so nicht, ich möchte das anders. Aber manchmal hilft mir das auch, ihre Situation zu verstehen. Also obwohl ich immer noch daran arbeiten muss, dass ich als Kind auch mal nichts verstehen muss, dass ich auch nicht immer, weiß ich nicht, mich hinten anstelle und immer wieder Verständnis zu zeigen. Aber trotzdem hilft mir das, weil ich einfach auch sehe, okay, sie kann es nicht anders.
Ja, finde ich, okay, witzig ist es nicht, aber ich meine, weil ich habe das in meinem Fazit stehen und ich glaube, das hast du nicht gelesen.
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, wir nehmen uns hier gerade so oft was weg. Du hast es vorhin nämlich gerade gar nicht vorgelesen, aber da gibt es ein Zitat, das du dir aus der Recherche noch geschnappt hast. Da bist du zum Glück drüber gestolpert. Das möchte ich am Ende nämlich auch noch sagen.
So
haben wir richtig gut gearbeitet, Frau Lofritsch hier, dass wir hier ein Skript erstellt haben, es noch aufgeteilt haben und beide anscheinend Doppelsachen nennen.
Weil dieser Punkt, dass man dann sagt, ja, ich versuche irgendwie die Situation meiner Eltern zu verstehen und dadurch zu verstehen, warum die so reagieren, um das besser zu akzeptieren.
Mhm.
Das finde ich halt sau wichtig, weil das habe ich mal damals von einer ehemaligen Kollegin, ich war Praktikantin und die war schon so Ende 50 und die hat zu mir gesagt, ja, meine Mutter ist im Krieg aufgewachsen und deswegen kann ich irgendwie, wenn ich mir die Perspektive angucke, besser verstehen, warum sie so oder so reagiert, weil sie in den Umständen war. Und irgendwie hat das für mich voll Sinn gemacht, weil ich mir dachte, ja, stimmt, man kann sich nicht in seine Eltern hineinversetzen, weil das, glaube ich, kaum möglich ist, weil man da ja auch nicht mehr lebt in der Zeit und das ja auch alles gut so ist, wie es ist. Aber ich finde es sehr cool, wenn man es versucht, um dann so ein bisschen vielleicht auch wenigstens zu verstehen, warum reagieren die so und warum sind die vielleicht auch mal therapieresistent.
Vielleicht auch Frieden zu finden.
Ja.
Weil das Problem ist, was heißt das Problem? Du kannst halt niemanden zwingen, sich zu verändern. Und das hatten wir ja auch schon mit deiner Mom, ne? Wie geht man daran? Und ich habe das, glaube ich, auch nie verinnerlicht, dass ich zwar versuchen kann zu verstehen, aber that's it.
Also, ja, genau.
Was soll ich jetzt mehr machen?
Ja.
So, das ist jetzt noch der Funke, den ich mit reinbringen kann oder die Energie. Aber der Mensch allein kann dann halt nur die Entscheidung für sich, für die Veränderungsbereitschaft oder wie auch immer mit sich bringen. Ich muss sagen, klar, wenn unsere Eltern dann irgendwie Traumata aus ihren Erziehungen mitbringen und Traumata, das heißt ja jetzt nicht direkt, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sein, Misshandlung, ja, also das, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen, einfach auch ein falscher Glaubenssatz oder so Themen, ne, also wo du anfangs so denkst, ach, ganz seicht, ja, da denke ich mir mittlerweile auch, oh Gott, auch mit so Erziehungsratgeber ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber ich kriege auch im Büroalltag hört man dann auch mal irgendwie Mamis miteinander sprechen und dann vertritt die eine die Meinung, die andere hat dann den Ratgeber gelesen, vertritt das und sagt dann so, nee, das könnte ich bei meinem Kind nicht, weil das hat dann das und das als Konsequenz und ich denke mir so, oh mein Gott, man kann mit einem ganz einfachen Satz so viel verkacken.
Ja.
Und dann sitzt man halt in der Therapie, ohne dass es Eltern böse gemeint haben. Ja.
Und das Thema so, dass man nicht immer die schlimmsten Misshandlungen erlebt haben muss, aber das auch okay ist, wenn man trotzdem eine Therapie macht. Mhm. Weil ich glaube, dass viele denken, ja, ich bin doch eigentlich behütet aufgewachsen und es war doch alles gut, vielleicht auch. Aber trotzdem hat eine Sache oder mehrere kleine Sachen zum Teil auch, die du vielleicht am Ende als Puzzle zusammensetzt, trotzdem dazu geführt, dass man sich scheiße fühlt. Und es ist trotzdem okay, eine Therapie zu machen, auch wenn man nicht die schlimmsten Dinge erlebt hat, die vielleicht andere Menschen leider erlebt haben.
Ja. Oder es ist auch okay, wenn man keine Therapie machen möchte, einfach unseren Podcast zu hören.
Ein Anfang.
Ein Ansatz, ja, oder ein Anfang, ja. Ich meine, ich muss auch sagen, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, wir haben jetzt schon öfter die Frage bekommen, ob wir auch mal so eine Werkzeugkastenfolge machen, wo wir einfach mal wirkliche Tipps geben, die wir selbst auch bekommen haben. Ich würde mal sagen,
nein,
nein, nicht in diesem Maße. Nee, ich denke, also wir haben ja schon ein paar coole Ideen, auch so kurz vor Weihnachten so eine Special-Folge. Also ihr seht, wir haben jetzt zwar diese Themen hier für diese Folge mit der Mama hier recherchiert, aber kommen auch immer auf andere Themen.
Hängt aber auch alles zusammen.
Ja, es hängt halt einfach alles zusammen und auch eben unser Umfeld, ja, das ist halt sehr viel, was natürlich da auch wieder ausmacht. Aber bevor ich jetzt hier so viel weg vorgreife, aber wir haben ein paar Sachen geplant und wir nehmen uns da auch diese Wünsche auf jeden Fall zu Herzen und überlegen uns da was Cooles.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall für Angststörungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen. Wir haben einiges auf Lager. Ja,
wir haben, ich glaube, unser komplettes Themen-Backlog die nächsten 2 Jahre. Da ist wirklich jede Woche eine Folge drin. Aber bevor wir jetzt hier so weiter ausschweifen, wir haben jetzt schon über mentale Gesundheit oder auch generell darüber gesprochen, wie geht es denn überhaupt, dass auch, also eine Mutter ja in dem Fall einfach ihre Traumata weitergibt, beziehungsweise dass das der Fakt ist. Das war jetzt so ein bisschen alles auch psychologisch, so gesellschaftlich. Aber Vanni, du hast dir ja auch noch mal so ein bisschen die Wissenschaft angeguckt. Also wie sieht die denn da aus?
Genau, denn neben der gesellschaftlichen Mental, wie Becky gesagt hat, gibt es auch eine wissenschaftliche Perspektive zu der Frage. Denn die Forschung zeigt, dass die Entwicklung der mentalen Gesundheit von Kindern durch ein komplexes Zusammenspiel aus Biologie, Erziehung und Umwelt beeinflusst wird. Und kein einzelner Faktor ist allein ausschlaggebend, was ich schon eine sehr gute auch Aussage finde, weil das ja irgendwie auch zeigt, dieser wissenschaftliche Aspekt, wenn es ein Zusammenspiel ist, kann es auch nicht nur ein einzelner verkacken.
Ja, weil wie hart wäre das, dass eine Person so viel Macht aus dich ausüben könnte. Ich muss sagen, da denke ich halt wieder nur, und das sind dann die harten Fälle, angenommen, du hast halt schon ein missbräuchliches Elternteil, das dich halt isoliert.
Ja.
Ich glaube, das ist dann halt dieser krasse Faktor, ja, also wo du dann so gebrainwashed wirst und alles mögliche, da gibt es ja keine äußerlichen Faktoren, ja, die dich irgendwie noch retten können.
Ja, ja, aber dann ist es halt auch kein Zusammenspiel mehr von denen. Dann ist es ja wirklich eine Isolation wieder, genauso wenn du nur einer Mutter ausgesetzt bist, nur einem Teil, aber das Zusammenspiel macht es ja irgendwie aus. Und hier wird auch nochmal zwischen Erbfaktoren, der Bindungstheorie und soziale und wirtschaftliche Faktoren unterschieden. Und zwar Erbfaktoren haben wir ja vorhin auch gesagt, dass einfach auch viele psychische Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen auch eine genetische Komponente haben. Und die eben je nachdem, wo man sich gerade im Leben befindet, schneller auftreten kann oder auch nicht auftreten muss.
Ja.
Also meine Mutter hatte auch Depression, ich aber bisher noch nicht. Also deswegen sehe ich das, aber Angststörung habe ich auch.
So, wie haben wir letzte Folge gesagt, es tritt niemals alleine auf. Es ist immer
eine Kombination. So ist es. Und dann auch in Bezug auf die Bindungstheorie, also dass die Bindung zu den Eltern, vor allem der Mutter, sehr, sehr wichtig ist. Aber sie ist eben auch nur ein Teil des Puzzles. Also man sieht ja auch manchmal selbst Pflegekinder, die in eine Familie kommen, wo es vielleicht nicht die leibliche Mutter ist, können trotzdem super liebevolle Bindung haben oder die gleiche wie zu leiblichen Eltern.
Ja.
Also ist es eben nur ein Teil des Ganzen.
Und da fällt mir noch was ein, was ich gerade auf jeden Fall noch loswerden möchte. Jetzt nicht prinzipiell, weiß ich nicht, auf diese Folge gemünzt, auf unsere Frage, aber bezüglich der Bindungstheorie. Ich meine, wir sind ja eine Familie mit 3 Kindern. Ich meine, meine Eltern sind jetzt schon seit langem geschieden. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, also irgendjemand hatte zu mir gesagt, dass ich in eine ganz andere Familie reingeboren wurde, als zum Beispiel meine Geschwister mit 6 und 8 Jahre Unterschied. Weil auch meine Eltern zu dem Zeitpunkt und unser Konstrukt ein ganz anderes war. Das heißt, auch ich kann eine ganz andere Bindung erfahren haben als mein Bruder oder meine Schwester.
Aber das siehst du ja auch oft bei Kindern. Vor allem sehr interessant, ich bin ja ein Zwilling. Du bist das erste Kind von drei.
Mhm.
Und man sagt ja oft so, das Mittelkind ist dann immer so ein Chaoskind, hat Bindungsprobleme und sonst was. Ich will jetzt nicht alle Mittelkinder hier bashen, aber dass jeder von diesen, jetzt sag ich mal, bei dreien,
ja,
hat immer irgendwie
ja.
jedes, entweder halt ein anderes Problem oder irgendwie eine andere,
ja.
Also bei Mittelkindern sagt man ja schon, weil die irgendwie so dazwischen sind, keine Ahnung, was die so für
ja,
Probleme haben.
Ja, weil die einfach
haben.
So mitfliegen, glaube ja. ich auch. Also ich gehe davon mit dir, ich würde auch nicht alles pauschalisieren, dass auch alle Punkte stimmen, aber ich meine, wir sind ja auch jetzt gerade, wir beide sind ja auch gerne auf TikTok oder auf Instagram unterwegs und da gibt es ja dann immer diese Memes oder Reels, wo sich dann auch bestimmte Situationen rausgepickt werden und ganz oft dann auch dieses, ja, das erste Kind ist so, das zweite so, das dritte so und ich denke immer so, period. Das ist,
stimmt,
es ist
oder?
Einfach so. Ja,
ja schon. Ich finde es sau, also ich find's sau interessant. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber klar, und da siehst du ja, dass ihr in der gleichen Familie reingeboren werdet, aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Also, ne?
Genau.
Und neben den zwei Faktoren gibt es auch noch soziale und wirtschaftliche Faktoren, die eben auch noch da mit reinspielen können. Und zwar natürlich Armut, Isolation oder Traumata.
Ja.
Und die haben eben auch oft einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Psyche eines Kindes. Also das kann man sich ja auch vorstellen.
Mhm.
Neben eben, also all diese Faktoren natürlich neben diesem Fakt allein der Mutter die Schuld zu geben, was ja hier schon wieder alles dagegen sprechen würde.
Ja, also müssen wir unser Fazit nochmal überdenken. Und bevor ich jetzt hier gerade weitermache, fällt mir spontan eine Frage ein. Wobei, die ist richtig dumm. Das tut mir voll leid, ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, wie dumm ich bin. Ich wollte dich gerade fragen, ob du ein Mama- oder ein Papakind bist. Sag mal, du kannst mich jetzt, du darfst mich echt hauen.
Auf jeden Fall Papakind.
Hau mich jetzt. Also jetzt darfst du mir wirklich, das ist ja, also du weißt, ich meine das nicht persönlich.
Ich sag ehrlich, ein für alle Mal, weil ich bin ja komplett ohne Vater aufgewachsen.
Ja.
Also komplett.
Ja.
Der ist nicht
was
weggegangen.
Was mir ja eigentlich auch bewusst war.
Nee, ich weiß. Aber, also ich habe da überhaupt keine negativen Effekte mental sonst wie davon getragen. Ich habe das ja auch schon in der Psychotherapie besprochen. Und ja, ich würde auch sagen, dass ich keine so Daddy-Issues habe. Also nicht, dass ich wüsste.
Ich kann dir da jetzt nichts sagen, weiß
so meine
ich nicht.
Situationship so,
Nö, ich glaube auch, also, nee. Ohne, dass ich jetzt dir irgendeine Diagnose geben kann, würde ich sagen, das Problem hast du
von
nicht.
Meinen Dating-Stories und so würdest du sagen, nein.
Nein.
Gut, danke.
Da kennen wir andere, die auf jeden Fall Probleme haben.
Ja, die therapiere ich noch.
Ja, aber gut, da hat sich ja meine Einstiegsfrage schon erledigt.
Was
also,
bist du denn?
Boah, also ich glaube, so ganz random würde ich eigentlich direkt Papakind sagen. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern sich das prägt. Mir wurde früher immer gesagt, wie sehr ich ihm ähnlich sehe. Und es stimmt auch schon, also meine beiden Geschwister, jüngeren Geschwister, die kommen eher so nach der Mama-Seite und ich eher nach der Papa-Seite auch vom Optischen. Ist jetzt nicht extremer Unterschied, aber ne, was halt Leute immer so sehen. Ich habe mich prinzipiell mit ihm auch immer besser verstanden und habe halt auch so meine Probleme mit dem anderen Part, ohne das jetzt näher erläutern zu wollen. Also, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das hier gerade alles sagen will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel mit meiner Mama irgendwie ein zerrüttetes Verhältnis habe. Es gibt immer Auf und Abs. Und wir haben auch so unser Konstrukt gefunden,
ja.
wie wir einander im Leben teilhaben können. Und ich habe sie als Mama auch lieb, ja. Aber klar, wenn ich jetzt ehrlich sein muss, mit wem ist es lockerer von der Hand, ist es halt der Papa. Und ich komme auch mit meinen Eigenschaften sehr viel nach ihm. Aber wie ich vorab ja schon erwähnt habe, ich merke auch Parallelen zu meiner Mama, aber weiß halt, wie ich auch gegensteuern kann.
Ja, ich finde es interessant, weil wenn du jetzt so Sachen sagst wie ja, irgendwie ich sehe ihm ähnlicher und so, das sind ja so einfach optische Sachen.
Mhm.
Aber ich fand es mal witzig, dass auch meine Mutter zu meinem Bruder meinte, ja, das und das macht der Vater so, obwohl wir den ja nie kennengelernt haben,
krass,
weißt du? Und
ja.
Das ist dann schon irgendwie krass, dass das vielleicht auch manchmal so ein bisschen genetisch dann irgendwie weitergegeben wird vielleicht.
Ja.
Keine Ahnung.
Doch,
aber ja.
Genetisch auch. Aber da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Zum Beispiel, ich bin eigentlich so gut wie immer ein Mensch, der nicht komplett auf ist. Also ich weiß, ich habe immer ein kleines Stückchen auch übrig gelassen, keine Ahnung warum. Und irgendwann, als ich älter wurde und dann auch bei Papa und Mama, als sie noch zusammen waren und so, was heißt zu Gast, also als ich dann einfach zu Hause mal war, mit denen zu Abend gegessen habe, ja, der Papa irgendwann mal so zu Mama gesagt, nee, der Teller ist jetzt viel zu voll, du weißt doch, ich mag das nicht. Ich hole mir dann lieber noch mal eine kleine, also noch eine Portion. Ich mag das nicht, wenn der Teller voll ist und ich das dann nicht aufesse. Und dann dachte ich mir so, hä? Das bin ja genau ich. Das bin einfach genau ich. Ich hasse das auch, wenn mein Teller komplett voll ist und dann dieses dumme Stückchen Rest da auch liegt. Und ich mache das genauso wie er. Und dann denke ich mir so, wieso?
Aber hat man sich das vielleicht doch aus der Kindheit so ein bisschen abgeguckt?
Ja.
Denk mal drüber nach.
Ja, da denke ich mal drüber nach. Wir schweifen ja echt gut aus, aber wir haben jetzt schon ab und zu immer das Wort Vater benutzt, obwohl wir uns ja eigentlich die Frage stellen, sind immer Mütter dran schuld. Aber natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, was ist denn mit den Vätern? Ne? Also die Mutter hat es halt falsch gemacht, so ja, ach, der Vater, der geht ja arbeiten, gell? Der kann ja nichts dafür. Aber es wird halt einfach voll oft übersehen, dass natürlich Väter auch einen prägenden Einfluss haben. Sind sie da oder sind sie nicht? Oder sie haben dann auch keinen prägenden Einfluss. Aber
sorry, ich muss lachen, weil du so, die Mutter und der Vater, woher kommt auf einmal diese...
Die Palz, die gute Palz.
Die Mutter und der Vater, die waren nicht da. Okay.
Genau, aber im Prinzip ist der Vater halt auch, wenn er da ist, eine Bezugsperson. Und vor allem, ich beschreibe jetzt so voll deine Situation und du sagst so, ja, hat mich nie gebockt. Hier steht einfach, Studien zeigen, dass Kinder von emotional abwesenden Vätern ebenso belastet sein könnten wie von überforderten Müttern. Aber wir wissen ja schon, dein Statement, das trifft nicht auf alle zu. Ich meine, es könnte ja auch Väter geben, die total präsent sind und Schaden anrichten. Ja, also ich denke, das geht in beide Seiten. Aber wir kommen einfach, ohne jetzt hier schon wieder eine Geschichtsbecki rauszuhauen, weil ich bin ganz ehrlich, ich lese keine Biografien, ich interessiere mich auch gar nicht so sehr für Historie, aber wir sind nun mal, oder wir kommen aus einer patriarchal geprägten Sichtweise, also patriarchal für alle, die es im ersten Moment auch nicht wissen, männerdominierend, also es gibt eine männerdominierende Sichtweise, die eben Mütter oft zu den Hauptschuldigen, ja, sozusagen ernennt, während Väter entlastet werden. Und ich habe es ja auch schon im ersten Satz so, ne, ja, die Mutter ist ja da, der Vater ist arbeiten, der kann nichts falsch machen.
Genau.
Und das ist halt die alte Weise. Ja, ja, ich meine, das ist ja heutzutage oft schon gar nicht mehr so. Da geht die Mutter auch arbeiten oder auch Väter machen Elternzeit und dann sind da, also das, sag ich mal, das würde ich nicht komplett pauschalisieren, aber auch da deine Parallele, es gibt auch, also nicht nur Mom gilt, sondern Dad gilt. Das hast du aber auch herausgefunden, also habe ich auch vorher nie gehört. Und auch Väter erleben einfach Schuldgefühle. Ich würde gerne mal deinen interviewen, ob der Schuldgefühle hat. und die haben so, Dümmer war schon richtig. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich drauf reagiere. Väter haben auch Schuldgefühle, vielleicht eben auch diese Doppelbelastung angenommen. Sie gehen arbeiten, sind nie da. Sind sie denn genug? Oder haben sie genug Teil am Leben ihrer Kinder? Ja, können sie die finanzielle Situation stützen. Also ich denke auch, Mom und Dad Guilt sind tatsächlich auch diese Extremen. Ja, also ich würde jetzt sagen, so einer Familie, wo halt Mutter und Vater vielleicht wirklich intim sind, nicht, oh Gott, da muss man ja aufpassen. Also nicht intim, sondern
im Team,
in einem Team agieren. Gott, ich finde die Folge viel lustiger. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es so gut wird.
Ich habe die gerade so, wohin aber führt das hier?
Ich muss auch gerade denken. Also, ich finde,
ist auch nicht harmonisch, wenn die nicht im Team sind.
Ich denke das auch. Aber Paare, wo sozusagen eine Frau und ein Mann sich nicht als Team um Kinder kümmern, glaube ich, gibt es eher Mom und Dad Guilt.
Ja, und ich glaube, es ist aber auch, weil, glaube ich, die Väter oft da ausgelassen werden und irgendwie gar nicht so über die geredet wird. Also, dass sie das ja auch empfinden können und das auch vollkommen legitim ist, wenn die wirklich irgendwie so diese typische Ernährerrolle übernehmen und erstmal arbeiten gehen und nicht mit dem Kind sind, dass es die ja schon belasten kann.
Ja, glaube ich auch. Also, ich denke sowieso, dass auch Männer und mentale Gesundheit, mentale Probleme noch ziemlich, ja, underrated ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, seltenst bekommt man mal mit, dass ein Mann sich dahingegen öffnet.
Vor allem in der Vatergeneration, die ja theoretisch unsere Väter betrifft.
Ja, ich glaube, mit unserer Generation wird es erstmal auch aufgelockert.
Ja, hoffentlich. Aber ja, denke ich auch. Wir sind guter Dinge.
Ja, immer positiv denken.
Leitet die Folge weiter. Ich würde schon mal zum Fazit jetzt kommen, nach der Folge. Und ja, bevor wir nämlich auch noch zu den Lösungen oder zu den Tipps und Tricks kommen, wie immer.
Die man dir unbedingt vorstellen möchte.
Quatsch. Unbedingt für die Muttis. Ich fühle mit meiner besten Freundin mit. Ich glaube, die würde sich sehr gerne die Tipps und Tricks anhören.
Hör sie dir auch an. Hör sie dir an. Und wir grüßen gehen raus an dieser Stelle.
Grüße. Genau, also das Fazit eben, ob man jetzt wirklich Müttern allein die Schuld geben kann oder ob das eben einfach nur eine bequeme Erklärung ist für alle mentalen Probleme. Also für mich würde ich sagen, dass es wirklich viel, viel zu einfach ist, aufgrund natürlich auch der Argumente, die wir gefunden haben, den Müttern allein die Verantwortung für die mentale Gesundheit von einem Kind zuzuschreiben. Und Schuldzuweisungen führen auch meist einfach nur zu einer Belastung der Mutter. Also ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, weder für die Kinder noch für die Familie noch für die Mutter selbst natürlich. Und man sollte auch immer die Historie anschauen, also die eigene Mutter auch selber im Hinterkopf behalten. Das ist ja keine Rechtfertigung für alles. Aber es kann eben helfen, wie wir schon vorhin gesagt haben, diese Sichtweise zu verstehen. Also wie ist meine eigene Mutter denn aufgewachsen oder auch mein Vater, um so ein bisschen besser beleuchten zu können, warum sind die mit mir denn so umgegangen? Das kann man ja auch erstmal für sich selber aufarbeiten, aber natürlich auch in der Therapie, wenn man da wirklich irgendwie mit zu kämpfen, also schwerwiegend mit zu kämpfen hat. Ja, und dann noch die Frage eben, sind vielleicht dann auch meine Eltern daraufhin oder meine Mutter in dem Fall, jetzt Fokus von dieser Folge, auch gewillt, das auch vielleicht mit mir zusammen aufzuarbeiten oder auch alleine aufzuarbeiten und eine Therapie zu machen, erinnert mich eben immer an diese Folge mit meiner Mama.
Ja.
Und auch zu dem Thema Mom und Dad gilt. Also ich denke auch, dass wenn sich die Männer und Frauen oder Mütter und Väter nicht ständig die Schuld und den Druck, perfekte Eltern sein zu wollen, geben würden, dann wären die Kinder wahrscheinlich auch nicht so mental belastet. Also ich denke schon, dass Kinder, egal in welchem Alter, auch schon als Babys, diese Anspannung einfach spüren. Und ich finde, da kann man ganz gut lernen oder vielleicht versuchen zumindest auch sanfter und entspannter auch mit sich selbst zu sein als Mutter oder Vater, auch wenn es natürlich leichter gesagt ist und wir sind jetzt keine Eltern, aber ich denke schon, dass die Kinder das dann definitiv mehr abbekommen, wenn man sich da selber so einen Druck macht.
Aber jetzt ganz kurz, sind immer Mütter dran schuld, ja oder nein?
Nein. Meiner Meinung nach nein. Was ist dein Fazit? Ja oder nein? Und dann warum?
Ich nehme mir das jetzt einfach mal raus, als Host Jein zu sagen.
Ja, okay.
Ich muss halt sagen, ich finde, Mütter haben natürlich eine sehr enge Beziehung zu ihren Kindern. Und natürlich nimmt man ja auch sehr viel eigene Erfahrung in so einem Fazit auch mit rein. Und ich meine, ich bin jetzt auch in die Familie reingeboren worden, wo der Papa der Ernährer war. Er ist arbeiten gegangen und die Mama hat sehr viel Zeit mit mir gebracht. Und dementsprechend prägt sie mich ja auch extremst in ihren Sachen, die sie macht und wie ich dann auch mal später mit Gefühlen umgehe oder auch nicht. Und generell jetzt gesprochen, wenn eben eine Mutter emotional auch abwesend ist oder das Kind überbehütet oder schlecht behandelt oder weiß ich nicht, man sagt ja auch Helikoptermama, ja, also mittlerweile, es gibt ja so viel, kann es eben beim Kind später auch mal zu Problemen wie Ängsten, Depressionen oder auch aggressiven Verhalten führen. Und ich muss halt sagen, na klar, es ist zu einfach, jetzt immer nur die Mutter deswegen verantwortlich zu machen. Wie wir schon gesagt haben oder auch wie du gesagt hast, da gibt es so viele Faktoren wie auch der Vater, die Freunde, das Umfeld, die Schule. Aber ich glaube trotzdem, und ich weiß nicht, ob da jetzt der Ostblock-Teil aus mir spricht, ist die Mutter trotzdem eine der wichtigsten Rollen im Leben, wenn man sie hat?
Nee, stimme ich aber trotzdem zu, definitiv. Also vielleicht sehe ich das auch ein bisschen anders, weil das Verhältnis oder die Auslöser bei mir anders sind.
Ja.
Weißt du? Also, das ein bisschen positiver ist, aber ich auch nur meine Mutter hatte. Also, es ist sehr individuell.
Ja. Und ja, und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt doch nochmal mir die Frage stelle, sind immer Mütter dran schuld, ist eigentlich auch nein. Weil theoretisch kannst du sagen, sind immer Mütter dran schuld? Nein, es sind die Eltern. Es sind die Freunde. Es ist der. Es
sind alle Faktoren.
Es ist so viel. Und wir haben ja nicht nur mit unserer Mutter zu tun. Also, ja, dann beantworte ich die Frage jetzt doch mit nein.
Sehr gut. Da haben wir unser Fazit gezogen. Ihr könnt auch gerne euer Fazit für euch ziehen. Und wie versprochen noch zum Ende für unsere Mamis und Papis.
Und auch für die anderen. Wir haben noch die ganz anderen Tipps. Also was heißt für die anderen? Also für Leute, die jetzt keine Mami, kein Papi sind, haben wir noch ganz am Ende auch noch mal kurz Tipps.
Also zum Thema Mom und Dad Guilt kann man durch gezielte Maßnahmen einfach verhindern, dass diese negativen Gedanken den Alltag übernehmen. Und zwar als ersten Punkt, realistische Ansprüche zu setzen. Also hinterfrage und senke unrealistische Erwartungen an dich selbst und akzeptiere, dass Perfektion nicht notwendig ist. Was zählt, ist dein Engagement.
Hört auf jeden Fall unsere Podcast-Folge von letzter Woche. Nobody's perfect, also versuch's auch nicht.
Perfekt. Es ist alles miteinander verwoben.
Ja.
Und wir können es ja auch 10.000 Mal wiederholen, weil es einfach zu allem gehört und irgendwie in jedem Lebensbereich oder Teil ja irgendwie wichtig ist.
Ja.
Und das Zweite ist der Fokus auf Beziehungen und die Qualität. Konzentriere dich auf die emotionale Bindung zu deinem Kind, anstatt auf Perfektion im Haushalt unter anderen Aufgaben. Ich glaube, wenn ich eine Mami bin, wäre das so mein To-Do auf jeden Fall.
Mhm.
Und nutze die Zeit mit deinem Kind bewusst und intensiv, auch wenn sie begrenzt ist.
Achtsam.
Achtsam und hier, glaube ich, auch die Qualität vor auch vielleicht Quantität, wenn man eben bewusst und intensiv dabei ist. Anstatt am Handy zu sein, parallel oder sowas.
Darf ich da kurz noch was sagen? Ich gucke ja gerade eine Serie oder habe sie geguckt, sie heißt Achtsam Morden. Und ich weiß, das hört sich jetzt erstmal komisch an in dem Kontext, aber da ist auch ein überarbeiteter Vater, der tatsächlich zu wenig Zeit für sein Kind hat.
Nicht spoilern.
Nee, aber er geht dann auch zu einem, weiß ich nicht, Therapeuten, Psychologen, der ihm natürlich dann Achtsamkeit beibringt. Und der hat Zeitinseln. Der macht mit seinem Kind dann Zeitinseln aus, wo quasi nur die Zeit dem Kind gehört. Und kein Handy, keine Arbeit, keine Telefonate mit wem auch immer, sondern Zeitinsel Kind. Und ich finde, das hat sich richtig süß angehört. Also ich finde, es hat halt natürlich zu dem gepasst, was du gesagt hast.
Ja.
Also ich finde, richtet euch eine Zeitinsel ein.
Diese Serie hat mir mein Arbeitskollege empfohlen.
Guck sie.
Aber der hat die Bücher gelesen. Und es gibt auch Bücher, falls ihr das lesen
Geil.
Wollt. Aber ich habe es selber noch nicht geschafft.
Aber wir lesen ja kein Crime. Wobei doch, Krimis lesen wir, aber wir lesen kein True Crime.
Ja. Vielleicht auch. Also als vorletzten Punkt die Selbstfürsorge priorisieren. Plane regelmäßig Zeit für sich selbst ein, um Energie aufzutanken. Was ich auch sehr wichtig finde, weil man denkt vielleicht manchmal, man ist dann egoistisch, aber das ist umso wichtiger, auch mal an sich selbst zu denken und so diese Me-Time zu nehmen. Und nutze Unterstützung durch Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfe.
Vielleicht kommt so richtig Hate von so Eltern, so, Junge, ihr habt gar keine Ahnung
davon. Ich hab gar keine
Zeit. Sowas können wir es gar nicht umsetzen.
Sorry. dann Kommunikation und Austausch. Sprich offen über deine Gedanken mit Partnern, Freunden oder in einer Beratung. Und das Teilen von Gedanken kann helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und emotionale Lasten zu verringern.
Mhm.
Bei dem Punkt muss ich aber sagen, habe ich das ja auch mit meiner besten Freundin, die schon ein Kind hat. Daraus ziehe ich jetzt auch meistens so meine Erfahrungen damit. Weil auch so Journaling und einfach Austausch und andere Perspektiven zu gewinnen, hilft halt da, glaube ich, enorm. Auch ein bisschen so, wenn ich dann auch mal sage, so, guck mal, lass dich doch davon nicht so stressen oder gib auch mal was ab oder so, dass dann schon so ein Aha-Moment auch kommt.
Ja, ich meine, man lernt halt immer vom anderen und ich finde es super wichtig, dass man da offen und ehrlich kommuniziert.
Ja.
Und ich habe jetzt so großspurig angetönt, dass ich jetzt noch die Tipps am Ende mache für die Kinder und tatsächlich stimmt es ja auch für alle, es sind jetzt nicht nur Kinder, weil auch Mamis und Papis sind ja Kinder von ihren Eltern. Aber als du jetzt die ganzen Lösungen vorgeschlagen hast, dachte ich mir so, ja super, das ist ja eigentlich auch genauso für jeden anderen anwendbar.
Ja, voll, stimmt.
Also auch das, was wir gefühlt, weiß ich nicht, in jeder Folge nicht, aber in jeder zweiten Folge irgendwie predigen. Ich finde auch so ein bisschen Empathie, gesunder Menschenverstand, obwohl das jetzt auch manchmal ein bisschen schwieriger ist. Ich finde, wenn du emotional verhaftet bist, wird es auch kritisch. Aber ich finde, so die Leitsätze, die du jetzt auch uns mitgegeben hast eben, passen da ganz gut dazu.
Ja, ich glaube, da kann sich jeder hoffentlich auch was rausziehen. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt.
Wir haben jetzt kurz vor 11. Ich bin super stolz auf uns. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr die Folge auch super interessant fandet. Und wir hoffen natürlich, dass ihr vielleicht ja keine Probleme mit euren Müttern oder Vätern habt. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen, die ihr mit uns teilen möchtet. Also da könnt ihr uns jederzeit auch schreiben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn auf jeden Fall mit anderen. Und ganz, ganz wichtig, gebt uns eine am besten 5-Sterne-Bewertung auf den Podcast-Plattformen.
Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao.
Nächste Woche. Ciao.
Nice.